hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Zurzeit haben wir eine Predigtreihe bei uns und die heißt Amazing Grace. Und jeden Morgen habe ich so einen Kaffeebecher und da steht Grace is enough. Das heißt, Gnade ist genug. Und jeden Morgen, wenn die Doro, die steht früher auf als ich und sie macht mir einen Kaffee und stellt ihn dann schon hin. Und wenn ich dann aufstehe, sehe ich diesen Gnadenkaffee, ja, und denke, boah, Jesus. Und das erinnert mich immer an seine wirklich erstaunliche Gnade. Und es ist wirklich so erstaunlich, seine Gnade ist so erstaunlich. Und ich finde es cool, wenn man sich solche Denkanstöße setzt, ne? So vielleicht einen Spruch an die Wand oder irgendwas und sich immer wieder dran erinnert, was Jesus Großes für einen getan hat. Okay, wenn meine Stimme versagt, zwei Leute in eurer Mitte, die beten jetzt ganz intensiv, dass das nicht passiert, weil ich habe gesagt, wenn meine Stimme aufhört, muss Lothar oder oder Hubert einspringen. Ja, so. Also, aber es wird gehen. Ja? So, ich möchte mit euch nochmal einen Rückblick machen. Warum ist denn die Gnade so erstaunlich? Ja? Wir haben in den letzten Wochen gehört, dass es total wichtig ist, dass wir das Amazing, das Erstaunliche wieder zurück zur Gnade bringen. Wir predigen oft Gnade, wir hören über Gnade, aber wir vermischen das manchmal mit Gesetz, mit anderen Dingen und wissen nicht so richtig, wie können wir das für uns wirklich annehmen. Wenn ich jetzt bekehrt bin, wiedergeboren bin, muss ich dann jetzt unter Gesetz weiterleben? Wie muss ich es machen? Oder habe ich dann irgendeinen Krampf in meinem Leben? Wenn ich jetzt versagt habe, ist Gott sauer auf mich? Oder muss ich da erst um Verzeihung bitten, dass seine Gnade wieder für mich greifbar ist? Solche Dinge. Und da werden wir heute weitermachen. Wir hatten in den letzten Wochen den Vers Johannes 1, 16 bis 17. Und da heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Amen. Das ist genial, oder? Wir dürfen aus seinem Reichtum immer wieder neu Gnade und Gnade empfangen. Und dann heißt es hier weiter, denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wir haben uns angeschaut, dass das Gesetz unpersönlich ist. Es wurde uns übergestülpt. Es wurde von Mose gegeben. Und es lehrte, du musst es tun, damit Gott dich liebt. Du musst die Gebote halten, damit keine Strafe und kein Gericht über dich kommt. Und wenn man da versagt hatte, kam das Gericht, kam die Strafe. Aber, heißt es hier, durch Jesus Christus sind die Gnade, und Gnade ist etwas Unverdientes, Kostenloses, dafür hast du nichts leisten müssen, aber auch gar nichts. Und das ist durch Jesus zu uns ganz persönlich gekommen. Wow, Jesus selbst ist die Gnade. Und auf der Seite der Gnade, haben wir gelesen, ist die Wahrheit. Und das ist so fantastisch. Jesus ist wahr. Nicht das Gesetz, nicht der Buchstabe, der tötet, nicht das Gericht, das über uns kommt und unsere Verdammnisvorstellung. Nein, seine Gnade ist die Wahrheit. Wow. Interessant ist, wenn man so ein alttestamentliches Bild anschaut von der Bundeslade. Mach das mal, genau, die Bundeslade. Das war so ein Ding, ja. Mose hat einen Auftrag gekriegt von Gott, dieses Teil zu bauen. Und das war ein ganz interessantes Ding. Oben der Deckel, den nannte man Gnadenthron. Und da waren diese beiden Cherubim, Engel, die in die Mitte auf diesen Deckel geguckt haben, Richtung Inhalt dieses Gefäßes. Interessant ist, was da drinnen lag. Wer weiß, was da drin lag? Was lag da drin? Die Schaubrote? Nein. Die 10 Gebote, ja. Die Steintafeln, ja. Was war noch drin? Aarons Stab, ja. Ja, genau, ein Gefäß mit Manna, eine Schälchen mit Manna. Das waren die Dinge, die da drin waren. Sehr interessant. Diese Bundeslade durfte niemand öffnen. Die durfte niemand öffnen. Wenn das geschah, wenn es jemand machte, starb er sofort. Das Gericht Gottes kam sofort über den Menschen, der diese Bundeslade öffnen wollte oder sie unwürdig berührt hat. Das Ding war ein Repräsentant für die Gegenwart Gottes, für den Thron Gottes. Und interessant ist, die Gesetzestafeln, das waren die Originaltafeln, Ja, also Mose, ihr kennt die Geschichte, war oben auf dem Berg Horeb, hat von Gott die Tafeln bekommen, als er runtergegangen ist und gesehen hat, wie das Volk gesündigt hat, hat er die Tafeln zerschmettert und gleich kam Gericht, 3000 wurden getötet über das ganze Volk. Das Gesetz hat sofort Kraft gehabt, zu verurteilen, zu verdammen. Und dann ist er wieder rauf und hat dann nochmal diese 10 Gebote verfasst. Und diese 10 Gebote, diese Steintafeln wurden dann da reingelegt. Eigentlich sind diese Gebote ein Symbol der Rebellion gegenüber dem Gesetz. Unser Unvermögen, dem Gesetz zu gehorchen. Denn wenn wir gegen einen Punkt im Gesetz verstoßen, dann haben wir gegen das ganze Gesetz verstoßen. Wer kann das Gesetz halten? Es ist ein Symbol deiner und meiner Rebellion gegenüber dem Gesetz. Die Schale vom Manna war die Versorgung vom Himmel. Und wir wissen, wie hat Israel, anfangs waren sie begeistert, aber dann, als es jeden Tag Manna gab, haben sie gesagt, ätzend, wir wollen was anderes, das Zeug, das nervt uns. Ja, und sie haben gemurrt gegenüber der Versorgung Gottes. Eigentlich ist diese Schale, die da drin lag, ein Symbol unserer Rebellion gegenüber seiner Versorgung, seiner Führung, seiner Heilung. Und das Letzte, der Stab des Aaron, das war ein ganz interessantes Ding. Ne? Wer sollte der Hohepriester werden? Wer sollte das Volk mitleiten? Und dann sollten die Obersten ihre Stäbe in das Heiligtum legen und über Nacht wollte Gott ein Zeichen wirken und dann denjenigen, den er beruft, dessen Stab wollte er irgendwie, da wollte er ein Zeichen setzen. Und tatsächlich am nächsten Tag, was war bei dem Stab? Der Stab von Mose, das war so ein alter, knöchriges Ding, tot eigentlich, fing an zu grünen. Und deswegen nennt man auch ihn den immer grünenden Stab Aarons. Aber es war nicht nur grün, er hat Blüten gehabt, er hat Früchte getragen, die ganzen Jahreszeiten waren auf diesem Stab. Und das war ein Zeichen und der Erwählung von Aaron. Und so ist es auch ein Symbol oft, weil das Volk hat nicht gehorcht ihren Leitern. Und dieser Stab des Aaron ist ein Symbol unserer Rebellion gegen der gesetzten Leiterschaft von Gott. Wie gehen wir mit Leitern um? Und deswegen durfte symbolisch auch dieser Deckel nie gehoben werden. Denn dann kam das Gericht, das, was da drinnen steckte, die ganze Anklage über uns. Sehr interessant, die beiden Cherubim-Engel, mach nochmal die Folie zurück, da sieht man es besser, ne, die da in der Mitte drauf gucken, die schauen da in den Inhalt rein, also Richtung Inhalt. Und Cherubim, das sind immer Wächter in der Bibel, ne, die haben Gericht vollzogen und sie haben gewacht. Gott hat die an den Eingang von Garten Eden hingestellt, dass der Mensch nicht mehr zurück kann in den Garten Eden und vom Baum des Lebens essen konnte. Das waren Wächter, mit dem feurigen Schwert Gottes standen die da. Vor dem Garten Eden. Und so sind auch diese Cherubim ein Symbol für das genaue und scharfe Bewachen dieses Inhalts. Und wenn das Volk sündigt, dann sehen das diese Engel symbolisch, was das Volk da wieder an Rebellion gegenüber Gott getan hat. Und der Hohepriester, der ging einmal im Jahr in das Heiligtum und der spritzte das Blut des Lammes, des Opferlammes, genau zwischen diese Engel auf diesen Deckel. Das war das Ritual. Denn dann sahen die Engel nicht mehr den Inhalt, sondern das Blut, das den Inhalt und unsere Rebellion gesühnt hat. Heute bedeutet es was anderes. Das ist ein Bild, ein prophetisches Bild für das, was Jesus getan hat. Nämlich er starb für deine und meine Sünde und für deine und meine Schuld, für deine und meine Rebellion gegenüber dem Gesetz, für deine und meine Unfähigkeit gegenüber seiner Versorgung und Führung und Heilung, gegenüber meiner Unfähigkeit und deiner Unfähigkeit gegenüber gesetzter Leitung. Wie oft versündigen wir uns gegen Eltern, gegen Lehrer, gegen Politiker, gegen Mitarbeiter in der Gemeinde, die über einen Dienst gesetzt sind, über den Pastor? Wie oft versündigen wir uns in Gedanken? Aber Jesus ist für all diesen Mist gestorben. Und sein Blut bedeckt das Ganze. Und niemand darf diesen Deckel heben. Niemand darf diesen Deckel heben. Aber sein Blut bedeckt es. Alle deine Sünde ist gesühnt, ist vergeben. Wenn Gott, der große Richter, auf dein Leben schaut, sieht er nur das Blut Jesu. Wow, er spricht dich komplett gerecht. Lass uns mal ganz kurz noch die 10 Gebote angucken. Ihr kennt die alle. Manche hängen die sich in die Wohnung. Ich frage mich, wieso? Warum hängt man nicht die Gnade, einen Spruch über die Gnade in die Wohnung, die einem aussagt, ne, was uns wirklich zusteht, nämlich, dass wir im Glauben gerettet sind, erlöst sind, befreit sind und nicht die Dinge, die uns anklagen und verdammen, denn da heraus kommt nur der Tod. Denn wir sind nicht fähig, das Gesetz zu halten und wir sind auch nicht fähig, durch das Gesetz irgendwie gerecht oder besser zu werden. Da heißt es im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Das sind alles äußerliche Dinge, an die kann man sich halten. Aber wir wissen, dass Gott es nicht nur wollte, dass wir es äußerlich halten, dass wir auch irgendwelche Buchstaben da über uns gesetzt haben, die wir dann vollfüllen, sondern wir sollen es auch von innen halten. Und das macht Jesus ganz deutlich in seiner Bergpredigt. In Matthäus 5, da heißt es zum Beispiel, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, der wird verurteilt. Ich aber, und das sind Worte von Jesus, sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wow. Wenn wir ein Punkt, ein Jota des Gesetzes missachten und nicht halten, dann haben wir gegen das ganze Gesetz gesündigt. So, wir sehen, wir können das Gesetz nicht halten. Ihr habt gehört in Vers 27, dass im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ich sage euch was, das Gesetz disqualifiziert dich und mich auf ganzer Linie. Vor Gott total. Keiner. Und wenn du noch so sehr das Gesetz versuchst zu halten, noch so sehr ein guter Christ sein möchtest, durch Halten von irgendwelchen Regeln und Geboten und Vorstellungen, das wird dich nicht qualifizieren vor Gott. Das Gesetz disqualifiziert dich nämlich auf ganzer Linie. Es hält dir vor, dass du ein Versager, eine Versagerin bist. Und das sind die Gedanken, die oft in uns aufkommen. Ich bin nicht würdig. Ich bin doch so schlecht. Ich habe so komische Gedanken. Ich bin gar nicht würdig, dass du mir Gnade schenkst, Vater. Darf ich wieder von deiner Gnade haben? Ja, seine Gnade, sie ist da. Und nur sie ist es, die dich rettet. Nur die Gnade Gottes, die unverdient und kostenlos ist. Und dafür hast du nichts getan, außer sie empfangen. In 1. Korinther 15, Vers 56, da heißt es, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft. Da kommt ein Pastor zu einem Mann und fragt ihn, warum besuchst du den Gottesdienst nicht mehr? Und dann sagt er, es tut mir leid, aber ich finde, hier in der Kirche sitzen viel zu viele Heuchler. Und dann sagt der Pastor, ja, dann kommt es auf den einen oder anderen mehr oder weniger auch nicht drauf an. Komm doch. Ja. Und tatsächlich, ehrlich, wenn wir das Gesetz hier halten müssten, wenn wir irgendwelche Gebote oder Regeln befolgen müssen, um gerecht zu werden, dann säßen hier alles nur Heuchler. Alles nur Heuchler. Und wenn du das innerlich tun möchtest, aus dir selbst heraus gerecht werden, dann bist du auch ein Heuchler. Die Gnade und die Wahrheit, sie kam zu uns. Die Wahrheit glauben macht gerecht. Jesus ist derjenige, der alles für dich bezahlt hat. Er hat bezahlt. Aber dann kommt natürlich die Frage, was muss ich denn da noch tun? Das hatten wir letzten Sonntag auch schon angeschaut. Was muss ich denn noch tun, um gerecht oder gerechtfertigt zu sein? Ich habe doch manchmal dieses schlechte Gewissen. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Oder ich bin krank. Ist das nicht eine Strafe Gottes? Ich muss mich doch entschuldigen, sonst vergibt mir Gott doch nicht. Ich fühle mich manchmal auch so weit weg. Ich habe zu wenig Bibel gelesen. Ich habe zu wenig gebetet. Ich habe das, was mir der Pastor geraten hat, nicht umsetzen können. Das, was in der Predigt da dauernd kommt, das verstehe ich eh nicht. Das irgendwie passt es nicht in mein Leben. Ich schaffe das nicht. Ich bin doch unfähig zu glauben. Ich fühle mich so schlecht und gering. Ich muss mich doch entschuldigen. Es muss mir doch leid tun, oder? Ich schaue mal mit euch die ganz bekannte Stelle in Lukas 15, 11 bis 32 an. Und da geht es um den verlorenen Sohn. Weil dem hat es ja auch leid getan, oder? Als er zurückging zum Vater, hat es dem verlorenen Sohn leid getan. Schauen wir mal an. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Aber als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Und jetzt der Punkt. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ist das ein gutes Beweggrund? Dem tut es ja gar nicht leid. Der leidet er nur. Der sagt, ich bin in einer Situation, die ist schrecklich. Es ging ihm unsagbar dreckig. Er hatte Hunger, nichts zu essen, keine Würstchenbude weit und breit, Hungersnot, ja. Kein Geld für nichts, nicht einmal das Schweinefutter darf er anfassen, alles verprasst. Und dann denkt er an seinen Vater, dort geht's allen gut. Ja. Tut es ihm richtig leid? Also ich finde es hier jetzt erstmal an der Stelle nicht. Ja. Und dann geht's weiter und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er nimmt sich ein Sprüchlein vor, das er so vor seinem Vater sagt. Und da ist keine Entschuldigung drin. Merkt ihr? Da ist keine. Er sagt einfach nur dieses Spruch, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Hat er ja recht. Er sagt nur die Wahrheit. Ich habe die Gebote gebrochen. Ich habe gegen dich gesündigt. Und ich bin nicht mehr würdig. Denn das Gesetz ist über mir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Angestellten, wie deiner Tagelöhner. Tut es ihm richtig leid? Puh, ich erkenne es ein bisschen vielleicht, aber jetzt so, dass es ihm so, dass er sagt, es tut mir so leid, ich weiß, ich habe gemerkt, mein Leben, das ist alles in eine Sackgasse gegangen, das ist alles schlecht gewesen und ich habe wirklich Mist gebaut und es tut mir leid, bitte Vater, vergib mir. Nee. Wie geht's weiter? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Hat er sich entschuldigt? Noch gar nicht. Er hat sich noch nicht einmal entschuldigt und die Gnade setzt schon an. Wow, der Vater sieht ihn und er rennt dahin, so schnell er kann und küsst ihn und umarmt ihn. Und dann kommt der Sohn mit seinem, noch immer unter Gesetz, ja, mit seinem Spruch. Der Sohn aber sprach zu ihm, ist interessant, ne? Aber, ne, irgendwie war das ihm vielleicht sogar unangenehm, das kann doch nicht sein, der kommt und küsst mich. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Reagiert der Vater drauf? Nein, der Vater voller Gnade, er sagt, Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wow. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete mit ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Boah, das muss ja ein Gerechter sein. Niemals ein Gebot übertreten, das kann er gar nicht. Wie sehr ist er unter Gesetz, unter Verdammnis? Sein Denken, das kann doch nicht sein. Mein Bruder, der alte Schlawiner. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, ja, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Was für ein Fazit ziehe ich da draus? Ich sag dir was, Gnade Gottes kommt jeder echten Entscheidung von dir zuvor. Und jeder Entschuldigung von dir zuvor. Ist das amazing? Ja, das ist erstaunlich. Die Gnade Gottes ist da für dich, bevor du irgendetwas getan hast. Du hast dich noch nicht einmal entschuldigt. Aber Gottes Liebe ist da für dich. Wow, amazing. Aber ich muss doch vergeben, sonst wird mir nicht vergeben, oder? Haben wir das gehört schon mal? Du musst vergeben, sonst kann Gott dir nicht vergeben. Also ist ja auch wieder, ich muss was tun. Stimmt das denn? Ich glaube, es ist wichtig, sich einander zu vergeben. Und wir werden nächste Woche hören, was die Gnade in uns auslösen kann, die dann, wo tatsächlich Veränderung kommt, Veränderung in unser Leben, die wir brauchen. Ja? Wir brauchen Veränderung in unserem Leben, damit Gott uns bevollmächtigen kann, in unserem Leben zu herrschen, über die Herausforderungen, die da kommen. Aber dafür braucht es nicht das Gesetz, dafür braucht es die Gnade. In Epheser 4, Vers 32, da heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch dann vergeben wird. Hat jemand aufgepasst? Was habe ich falsch vorgelesen? Ja, vergeben hat, noch bevor du dich entschuldigst. Noch bevor du dich bei deinem Nächsten gegenüber, den du dich wirklich versündigt hast, entschuldigst, hat Jesus dir schon längst vergeben. Boah, echt. Ja, Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer eine Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zuerst, wer hat es zuerst getan? Jesus, bevor du irgendetwas getan hast. Ist amazing? Ist es erstaunlich? Ja, es ist erstaunlich und unserem Gerechtigkeitssinn völlig zuwider. Wir sagen dem Kind schon, du musst dich entschuldigen, dann kann man dir vergeben. Ne? Nein, die Vergebung ist schon vorher da. Aber ich muss doch Buße tun. Ich muss doch Buße tun, das lehrt doch die Bibel, dass man Buße tun soll. Ja, unter Buße versteht ja jeder ein bisschen was anderes. So die katholisch Geprägten, ne, die wissen, ja, wenn ich Buße tue, in die Beichte gehe zum Beispiel, dann muss ich da dann meine Sünden aufzählen und dann muss ich dafür meine Wiedergutmachung irgendwie erkaufen, indem ich 10 Vater Unser oder Ave Maria bete und dann wird mir der Segen und die Vergebung zugesprochen. Ja. Ich muss etwas dafür tun. damit ich Vergebung bekomme. Das büßt du, ne? Das wirst du mir büßen, Bürschchen. Ne? Wir sagen das ja, wenn uns jemand, das wirst du mir büßen, du kriegst noch was ab. Das ist Buße tun. Deine Strafe musst du tragen. Den Segen und die Gnade Gottes kommen nur durch eine Wiedergutmachung, die du dir durch Buße verdienst. Nee. Das ist es nicht, das, was in der Bibel unter Buße zu verstehen ist. Da gibt es so ein Ding, was wir oft in unseren Freikirchen manchmal so haben. Ja? Es heißt, und es ist auch gut, aber es ist nicht das, was Buße eigentlich bedeutet. Es heißt abwenden oder umkehren. Wir sagen, okay, Buße tun heißt, du bist jetzt in eine falsche Richtung gegangen, jetzt stoppst du und jetzt kehre ich um von meinem schlechten Weg und lass das Alte hinter mir und mache jetzt was Neues. Jetzt nehme ich, halte ich die Gebote, heißt es. Ja? Das verstehen wir oft unter Buße tun. Ja? Aber das ist es auch nicht. Es ist das, was ich gerade erzähle, dieses Umkehren ist ein Resultat, das wir erleben können, wenn wir Buße getan haben. Na, was ist denn dann Buße tun? Buße heißt im Griechischen Metanoia. Ganz interessant, unsere Gemeinde hatte mal vor ein paar Jahren, Jahrzehnten, eine Teestube in der Altstadt in Miltenberg im Schwarzviertel und die hieß Teestube Metanoia. Ja, Metanoia, das heißt, wir haben immer gesagt umkehren, aber eigentlich heißt es was anderes, nämlich Metanoia. Das hat was mit unserem Kopf zu tun. Es heißt erneuertes Denken oder denke neu. Wenn es heißt, tut Buße, heißt es nicht büße für etwas, sondern denke neu. Boah, was heißt denn das dann? Apostelgeschichte 2, 36 bis 39, ein ganz interessanter Text. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, sagt da der Petrus, ist seine bekannte Pfingstpredigt, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Das waren ja alles Juden, die meisten. Ne? Was sollen wir tun, ihr Brüder? Die dachten noch ganz gesetzmäßig. Okay, jetzt wir haben es begriffen, wir haben Mist gebaut. Was müssen wir jetzt tun? Moment, in den Tempel gehen, irgendwas opfern. Ja? Soll ich jetzt irgendwie mir eine Hand abhacken? Oder soll was soll ich jetzt tun? Petrus aber sprach zu ihnen. Tut Buße. Klick mal weiter. Denkt neu. Er spricht genau in die Situation. Nein, nein. Was muss ich tun? Denkt neu. Da ist Gnade für euch da. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt wieder etwas tun müsst, damit ihr was bekommt. Und jeder lasse sich von euch taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Da denkt es wieder drin, ja, wir müssen es ja tun, damit uns die Sünden vergeben werden. Aber es ist ein Resultat aus dem, was man erlebt hat. Meine Sünden sind mir vergeben. Darum lasse ich mich taufen und sage, yeah, ich gehöre zu Gott. Und dann diese tolle Verheißung. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Das sind du und ich. Der Fokus muss immer auf deinem liegen, was Jesus getan hat. Nicht auf dem, was du tust oder leisten kannst. Der Fokus muss immer auf Jesus liegen. Aber jetzt bin ich doch gerettet, jetzt muss ich doch anders leben, ja? Jetzt bin ich Christ, jetzt ist mir vergeben, jetzt muss ich es doch auch anders machen können, sonst hat mich doch Jesus umsonst gerettet, denn jetzt bin ich wieder alles vermasselt. Nein, wir in Römer 3, Vers 23, Vers 24, denn alle haben gesündigt, alle sind alle, oder? Wer gehört dazu? Yeah. Wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Umsonst! Umsonst! Und Gnade heißt, ich habe es vor ein paar Sonntagen schon mal gesagt, Gnade, dieses Wort heißt Charis im Griechischen. Und es ist über das Lateinische in Deutsche eingedeutscht worden und heißt gratis. Charis und gratis, das wurde zu gratis. Es ist kostenlos. Du kannst nichts dafür tun. Du kannst nichts dafür tun, um die Liebe Gottes für dich zu vermehren. So sehr du dich noch anstrengst, so oft du in der Bibel liest, so viel du auch beten magst, die Liebe Gottes ist immer in der gleichen Größe und Intensität für dich da. Du kannst es nicht vermehren. Du bist umsonst gerechtfertigt. Wow, das heißt gerecht gemacht. Sag das mal, ich bin gerecht. Durch seine Gnade. Glaubst du das? Ich bin gerecht. Sag's nochmal. Ich bin gerecht durch seine Gnade. Das ist der Hammer, das ist amazing. Das ist die Wahrheit. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Was für ein fantastischer Vers. Selbst wenn du wieder versagst, selbst wenn du wieder missbaust, ist seine Gnade sofort da. Sonst ist es so, wie als wenn du einen Kredit bei der Bank genommen hast. Du hast ein Haus gekauft oder ein tolles Auto. Ja, und du zahlst monatlich deine Raten. Und du zahlst und du zahlst. Und dann kommt jemand, der sagt, du, ich will dir einen Gefallen tun. Ich schenke dir das restliche Geld und ich zahle dir das. Und du kannst es auf die Bank legen. Oder ich lege es dir sogar auf die Bank. Zack. Und dein Kredit ist ausbezahlt. Du brauchst keine Raten mehr zahlen. Das wäre jetzt dumm, wenn du sagst, okay, danke. Aber ich zahle weiter meine Raten. Jetzt ist alles bezahlt. Aber ich zahle noch weiter. Und genauso verhalten wir Christen uns oft, wenn wir die Gnade noch nicht verstanden haben. Dann wollen wir es doch, jetzt ist uns vergeben und jetzt wollen wir es doch probieren, aus unserer eigenen Kraft und aus unserer eigenen Tasche doch irgendwie umzusetzen. Geht es dir manchmal so? Wie schizophren ist es? Es ist bezahlt. Und doch wollen wir wieder selbstgerecht werden. Römer 11, Vers 6. Ich gebe euch so viele Bibelstellen. Das mache ich nicht einfach nur aus Jux oder weil es so einfach ist, sondern ich möchte es euch zeigen, dass es tatsächlich im Wort Gottes steht. Da heißt es, wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn wir die Gnade mit dem Gesetz vermischen, für uns innerlich, dann ist es keine Gnade mehr. Und dann kommt die Verdammnis in unser Leben. Die schlechten Gedanken und Gefühle über sich selbst. Galater 5, Vers 4, diese Mahnung. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und seid aus der Gnade gefallen. Das Gesetz legt den Fokus auf dem, was du kannst. Das Gesetz legt den Fokus auf dein Vermögen und auf dein Können. Und wir haben gemerkt, wir können das Gesetz nicht halten. Ich vermag es nicht. Das ist der Moment, den wir zugeben müssen. Gott, ich vermag es nicht, aus mir heraus gerecht zu werden. Jeder kleinste Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Das Gesetz legt den Fokus auf dein Vermögen und Können. Die Gnade aber legt den Fokus und das Gewicht allein auf Jesus und dem, was er getan hat. Er hat das getan, was du nicht konntest und nicht kannst. Und er hat es ein für alle Mal für dich vollbracht. Es ist vollbracht, getan, bezahlt, ein für alle Mal. Das ist unmöglich. Das widerspricht allem unserem Menschlichen. Und deswegen macht es manchmal so schwer, es zu glauben. Aber es ist wahr. Versuche nicht durch Halten deiner eigenen Gesetze und Dinge, die du tust, Buße und Vergebung oder sonst irgendwas gerecht zu werden. Das ist unmöglich. Verlange es auch nicht von anderen, sondern werde gnadenvoll. Okay, wie geht es denn dann jetzt? Wie empfange ich denn die Gnade? Was muss ich denn tun? Muss ich denn noch irgendwas tun? Jetzt kommt wieder die Frage, was muss ich tun? Ich brauche doch das Gesetz, damit mir meine Sünden bewusst sind. Aber deine Sündenbewusstsein wird dich nicht retten. Das haben wir beim verlorenen Sohn gesehen. Dem waren seine Sünden bewusst. Gerettet hat ihn nicht sein Sündenbewusstsein, sondern die Gnade des Vaters. Der hätte ja auch ganz anders reagieren können. Der hätte sagen können, nee, tut mir leid, Junge. Das, was du da verbockt hast, das ist ein bisschen zu viel. Adios, Muchachos. Such dir ein paar andere Schweine. Vielleicht kannst du dort ein bisschen was klauen von denen. Ja? du kommst mir so nett ins Haus, du stinkst ja wie die Pest. Nein, hat er nicht, nein, nicht das Sündenbewusstsein. Meine Schuld, mea culpa, mea maxima culpa, meine größtmöglichste Schuld. Das wird dich nicht retten, sondern dass dir bewusst wird, dass du von Jesus schon längst gerecht gesprochen bist. Und das müssen wir empfangen, dieses Gerechtigkeitsbewusstsein. Deswegen darfst du ruhig nochmal sagen, ich bin gerecht durch die Gnade Gottes. Sag es nochmal. Ich bin gerecht durch die Gnade Gottes. Wow. Wow. Und nochmal eine Bibelstelle, damit ihr seht, dass man nicht mal Buße tun muss und nichts tun muss, außer empfangen. Und das ist bei Petrus, bei Cornelius im Haus. Kennt ihr die Story? Petrus kommt als Jude zu Heiden, die von Gott und von Jesus noch fast nichts wissen und kennen und eigentlich für den Juden gar nicht erlaubt ist, mit denen zu sprechen. Aber durch einen Engel und eine Erscheinung kommt er da dahin und er spricht zu diesen Römern. Das waren römische Leute, die haben eigentlich an alle möglichen Götter geglaubt. Und bei dieser Cornelius, der war irgendwie special, der war so, wie würde sagen, ein bisschen esoterisch, ja? So ein Eso. Aber der hat ein Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis mit dem Engel gehabt und gesagt, boah, da will ich mehr drüber wissen. Und dann kommt der Petrus und Petrus predigt denen. Ja? Hört mal zu, was er predigt und das predige ich jetzt auch dir. Diesem Jesus, geben alle Propheten im Alten Testament Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Wow, was für eine Botschaft. Und jetzt fallen alle auf die Knie und sagen, oh, es tut mir leid. Nein, während Petrus noch diese Worte redete, heißt es hier, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Gesetze befolgen. So viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, die waren amazing. Oh, wow, das gibt's doch nicht. Was geht denn da ab? Dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Wahnsinn! Jeder, der an ihn glaubt, der empfängt. Und es ist notwendig, dass wir es empfangen. Denn die Hölle und die Verdammnis, die ist real. Und das Gesetz und unsere Unvergebenheit und unsere Rebellion, die wird uns dahin bringen. Deswegen ist es so nötig, dass wir die Gnade verstehen, erkennen und empfangen. Aber nicht durch Gesetze halten, sondern dadurch, dass Jesus das Gesetz für dich vollbracht hat. Das Gesetz für dich erfüllt hat. Auf ganzer Linie. Die römischen Menschen, über die kam der Geist Gottes. Und die Gesetzlichen, die waren außer sich. Das kann doch gar nicht sein. Wieso? Die haben mir nichts dafür getan. Aber sie haben geglaubt. Und darum ist es so wichtig, die Gnade zu predigen. Hör auf, Gesetze zu predigen. Hör auf, gesetzlich zu denken über andere Menschen. Oh, der muss so und so sein, damit er irgendwie glauben kann oder damit Gott ihm vergibt. Oder er muss das und das tun, damit er mehr Segen bekommt in seinem Leben. Hör auf, so komisch zu denken. Fang an, die Gnade auszusprechen. Hey, das ist Gnade. Er hat dir vergeben. Und ich kann dir vergeben, weil er mir schon längst vergeben hat und dir auch vergeben hat. Wow! In Römer 10, Vers 17, da heißt es, also ist der Glaube, den braucht es ja, um das zu empfangen, ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige diese Bibelstelle. Und ganz oft wird die zitiert, da heißt es, dass die Verkündigung aber durch das Wort Gottes kommt. Kennt ihr? Habe ich schon mal so gehört. Das bedeutet, du musst das ganze Wort Gottes auch, die 10 Gebote, musst du predigen. Ja, dann kommt der Glaube raus. Nein, hier heißt es durch das Wort Christi. Was ist denn das Wort Christi? Es ist nicht das ganze Wort Gottes, dann wäre das Gesetz mit eingeschlossen, sondern das Wort Christi. Wort ist ein anderes Wort für Lehre. Eine Lehre, die Lehre des Christus, kannst du sagen. Die Lehre Christi. Und was ist die Lehre Christi? Es ist die unverdiente und kostenlose Gnade für alle, die es glauben. Das ist die Lehre Christi. Und diese Lehre muss gepredigt, verkündigt werden, damit wir glauben können. Nicht das Gesetz, nicht das Gebot, sondern die Gnade. Boah. Die Verkündigung kommt durch das Wort Christi. Die Gnade ist es. Und daher kommt der Glaube aus dieser Verkündigung, weil ich es höre, kann ich es glauben. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi, lasst diese Lehre der Gnade reichlich unter euch wohnen. Wo reichlich? Nicht ärmlich, erbärmlich. Gnade, ja, so, aber schon noch ein bisschen. Ne? Nein, lass die Lehre der Gnade reichlich, überschwänglich. Deswegen ist es so gut, komm in die Hauskreise nächste Woche. Da geht's weiter, da wird es nochmal nachgearbeitet, da geht's tiefer. Lass es jeden Tag, ja, so wie ich mit dem Becher, lass es dir ein, ja, etwas sein, wo du einen Gedankenanstoß bekommst und sagst, ja, Gnade ist genug. Und natürlich ist die Gnade Gottes genug, weil die Gnade dich auf ganzer Linie bevollmächtigt und annimmt. Ja, Gnade ist genug. Rede über am Mittagstisch darüber, über die Gnade. Versuch es zu empfangen. Wenn du merkst, oh, Mist gebaut, okay, Gnade Gottes, hier bin ich. Bitte komm. Ja, ich weiß, du bist schon da für mich. Und lass dich von der Gnade Gottes umarmen. Fang an, darüber zu reden. Fang an, darüber zu predigen, zu reden. Ja, nicht über Verdammnis. Nicht, was die Welt schon wieder schlecht gemacht hat, sondern die Antwort Gottes. Da ist Gnade für dich, mein lieber Arbeitskollege. Ja, du kannst es nicht so fromm, kannst es in ganz natürlichen Worten sagen. Aber komm in dieser Haltung der Vergebung. Komm in der Haltung der Liebe. Und lass das Wort Christi, die Gnade, reichlich wohnen. Auch hier. Wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Was soll man denn lernen und ermahnen? Das, die Gnade. Nicht Ermahnung, dieses Deutsche. Ermahnt euch. Warst ja wieder böse. Kehr um von deinem bösen Wege. Nein, Ermahnung in der Gnade heißt, ist was ganz anderes. Übrigens, meine Frau ist ganz lieb, ne? Die hat nichts getan. Ja. Sie musste jetzt nur als Beispiel herhalten. Ja. Ermahne, dieses deutsche Ermahne. Übrigens, ja, ich mache mal ganz kurz die Klammer auf, das Ermahnen. Ja. Boah, ermahnt einander. Ermahnt einander. Wisst ihr, was da in der Bibel drin steht? Da geht es um Begleiten eigentlich. Ja. Das ist das gleiche Wort für den Heiligen Geist, der Paraklet, der Tröster, der Begleiter, den Jesus senden wird, wenn er weggeht. Und bei dem Wort ermahnen, da steht im griechischen Grundtext immer drin, Parakletes, das heißt begleiten, trösten, trösten, also nicht dieses deutsche Ermahnung, böse, da lass das dir eine Lehre sein, nein, sondern begleiten, mit hineingeben in die Situation, voller Gnade, das mittragen und erbauen und ermutigen. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Diese Lehre soll auch hier reichlich in unserer Mitte wohnen. Die Gnade glauben. Glaube an die Gnade. Buße tun ist nicht umkehren mühselig, sondern umdenken. Nicht mehr Verdammnis ist über deinem Leben. Du musst auch nichts tun, sondern du musst es ergreifen im Glauben. Vieles wird sich in dir da drin rühren und sagen, kann das so einfach sein? Ja, und das ist es, was die gute Nachricht ist. Es ist einfach. Wahre Buße ist ein neues Denken. Nicht mehr so wie früher. Ich kehre tatsächlich um von dem alten Denken, aber indem ich jetzt die Gnade empfange, der Knackpunkt ist dein Glaube, dein Part. Erkenne es durch die Verkündigung. Wow, Gnade. Und jetzt denke neu und empfange es, indem du es annimmst und sagst, ja, Jesus, ich empfange es. Durch Glauben an die Gnade.